Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört, wer hat den Gürtel hier bei Insert Moin in Kooperation? Natürlich mit Christian Schiff und Christian Alt von Last Game Standing. Schönen guten Morgen, ihr beiden.
Moin, moin.
Hallo.
Wer hat den Gürtel? Wir suchen wie immer den Gürtelträger oder beziehungsweise neue Herausforderer für den amtierenden Champion. Das ist dieses Format, was wir einmal im Monat machen. Der wichtigste Preis der Videospielwelt wird einmal im Monat von der Community verliehen. Und wir sind hier die Hausmeister, die für euch zusammenkehren, welche Spiele in den Ring steigen, um den Cozy Space Survivor, der es natürlich mal wieder geschafft hat, endlich vom Thron zu stoßen. Vielleicht gelingt es im August. Wir sind gespannt.
Ja, aber es war diesmal schon relativ knapp. Also Cozy Space Survivor hat 27% der Stimmen auf sich vereinigen können und Dungeon of Sinterberg 23%. Und den absoluten Zahlen sieht das so aus, dass nur eine Stimme, also eine Person hätte von Cozy Space Survivors irgendwie switchen müssen zu Dungeons of Sinterberg. Dann wäre es, glaube ich, zumindest unentschieden gewesen. Fallout London 15%, Katalizismo 7% und das nächste The Legend of Heroes Trail Through Darkbreak 5% und dann wird es auch schon sehr, sehr dünn. Also herzlichen Glückwunsch zu Cozy Space Survivors. Das ist jetzt der dritte Gürtel. 40%, 32%, 27%. Also es nimmt ab. Und ich würde sagen, im August 2024 erwarten jetzt das erste Mal seit langer Zeit wirklich potente Konkurrenten und Gegner. Also jetzt nicht überpotente, aber so im Vergleich, glaube ich, könnte es im August 2024 interessanter werden als in den Monaten zuvor.
Es wird auf jeden Fall enger. Die Fälle schwimmen davon, dem Cozy Space Survivor, dem Mandelhörnchen, Dino oder wie wir es immer genannt haben. Und genau, wir schauen uns jetzt an, was die Herausforderer sind. Kurz noch zur Statistik. Cozy Space Survivors reiht sich damit auch in den Legendenstatus ein, in die bestehenden Gürtelträger Hall of Fame. Ne? Das ist schon ziemlich weit oben jetzt.
Ja, allerdings. Also drei Gürtel gab es jetzt noch nicht so wahnsinnig oft. Wenn ich mal gucke, wo muss ich denn da gucken? Ah ja, genau. Also drei, also Spiele, die mehr als zwei Gürtel geholt haben, gab es in der langen Gürtelgeschichte nur 7. Also ist jetzt schon Cozy Space Survivor in einen sehr illustren Kreis aufgestiegen.
Ja, für immer, also für ewig.
In einen illustren Kreis, wo Spiele dazu gehören wie Elden Ring, Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 hat drei Gürtel. Ja, ja. Also, just saying. Hades, It Takes Two, Anno 1800 hat nur zwei Gürtel. Also da ist jetzt tatsächlich Cozy Space Survivors konnte schon mehr Gürtel holen als das Anno 1800, das zu einem der besten Aufbauspiele aller Zeiten gehört.
Sehr damit gut. Rekordgürtelsieger aus Deutschland, oder?
Jein, nee. Ist ja nicht ganz. Ist zwar ein deutscher Entwickler, aber wohnt nicht in Deutschland.
Ja, und vor allem gab es ja Chain Echoes, die Radwuchtmaschine aus Ratingen. Die hatte auch drei Gürtel. Ja, also noch ist es nicht so weit.
Aber definitiv das kleinste Team. Also Simon, der das Spiel programmiert hat.
Nee, wieso?
Stimmt, das andere war auch ein
Ein-Mann-Ding. Chain Echoes war auch so ein Ein-Mann-Ding. Gut, also okay. Ein-Personen-Ding.
Aber Jeff Keighley, wenn du zuhörst, also Cozy Space Survivors bei den VGAs, nicht vergessen. Ja? Also ich meine, Elden Ring hat dort auch seine Premiere gehabt. Also ich finde, bei den Videogame Awards im Dezember muss dann Cozy Space Survivors als dreifacher Gürtelträger schon auch seinen Platz haben.
Also denke ich auch. An. Klar.
Ja. Gut, dann kommen wir zu den HerausforderInnen. Star Wars Outlaws ist sicherlich das große AAA-Spiel, was den bekanntesten Namen, die bekannteste Lizenz hat. Wahrscheinlich auch das Spiel, über das wir auf jeden Fall reden müssen. Das Problem ist, es ist genau während der Gamescom erschienen und ich hatte nach der Gamescom sowohl davor als auch danach weder Zeit, in dieses Spiel reinzuspielen, weil ich danach auch noch ein paar Tage im Urlaub war und ich habe versucht, Star Wars Outlaws auf meinem Steam Deck zum Laufen zu kriegen, aber mit diesem Uplay Connect Launcher irgendwie den in Steam reinzuwuchten, hat zwar irgendwie geklappt, das Spiel zu installieren und zu starten, aber dann hat es außer dem Startbildschirm hat's nicht funktioniert. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, Star Wars Outlaws zu spielen. Aber ihr beide habt es gespielt und ich bin sehr gespannt, ob die Ubisoft-Formel euch jetzt eher abgeschreckt hat oder ob das Spiel dank der Lizenz sich rettet und vielleicht ein Kandidat in euren Augen ist.
Es ist eigentlich genau umgekehrt, oder? Weil die Lizenz hätte uns, glaube ich, eher genervt. Also ich bin von Star Wars mittlerweile sehr genervt. Und der Ubisoft-Formel folgt es ja nicht so richtig, oder Christian?
Genau, da wollte ich nämlich sagen, also das ist eigentlich ein Fehler anzunehmen, dass es ein richtiges Ubisoft-Spiel ist, weil man merkt schon, dass die wirklich Lust haben, neu zu definieren, was es heißt, ein Open-World-Spiel für Ubisoft zu machen. Also ich habe das jetzt mal bewusst so formuliert, weil genau so fühlt sich das an. Das ist tatsächlich eigentlich ein recht storygetriebenes Spiel, in dem du noch hier und da noch Quests machen kannst. Und ich finde es, um gleich die Grobeinschätzung vorwegzunehmen, nicht perfekt, aber es hat so viele interessante Ideen, dass das für mich auf jeden Fall ein Spiel ist, das, wenn nicht das beste Spiel des Jahres, eines der herausragendsten und irgendwie auch besondersten Spiele dieses Jahres ist für mich. Also wirklich interessant.
Also es macht dir Spaß, höre ich daraus.
Cool. Ja, ich habe total viel Spaß. Ich habe muss dazu sagen, ich bin jetzt so 8 Stunden oder so habe ich jetzt gespielt. Ich habe in der Review gelesen, dass es ein bisschen vergleichbar ist mit Shadow of Mordor. Mhm. Also wer sich noch erinnert, auch kein perfektes Spiel, aber irgendwie in den Mechaniken so interessant, dass es hängen bleibt. Mhm. Und genau so ist das hier. Also wenn ich mal ein Beispiel, was ich total cool finde an diesem Spiel, ist, wir haben es hier mit einem Fraktionensystem zu tun. Also wir spielen ja Outlaws und wir müssen eigentlich im Laufe des Spiels eine Truppe von Outlaws zusammenstellen für so einen großen Heist. Ja, kennt man irgendwie. Aber es gibt halt drei große Fraktionen. Es gibt die Crimson Dawn, das ist eine Verbrecherfraktion. Es gibt die Hutten, also wie bei Jabba the Hutt. Und es gibt die Pikes. Die sind vor allen Dingen auf dem Startplanet super stark. Und man macht dann kleinere Aufträge und es gibt oft so Entscheidungssituationen, gebe ich jetzt die geklauten Sachen der einen Fraktion oder der anderen? Oder klaue ich der anderen Fraktion überhaupt erst ihre Sachen? Lasse ich mich erwischen? Ja oder nein? Ne? Und man versucht die ganze Zeit so eine Balance zu finden zwischen diesen drei Fraktionen, was gar nicht so einfach ist, aber schon irgendwie so möglich, dass es Spaß macht und motivierend ist. Und ich finde das so ein schönes System irgendwie, wie du mit diesen drei Fraktionen da umgehen musst. Und da dachte ich, hey, ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil von diesem Spiel. Weil wenn das noch ein bisschen mehr raffiniert ist, da noch ein bisschen mehr Hirnschmalz hinterfließt, dann kann es richtig geil werden. Richtig, richtig geil.
Wie stehst du denn zu Star Wars? War die Lizenz jetzt eher Bonuspunkt für dich oder auch eher abschreckend?
Ich habe irgendwie vor einer Woche oder so dem Christian geschrieben, also Star Wars muss jetzt einfach mal ins Abklingbecken. Ich kann das nicht mehr, ich pack das nicht mehr. Vor allen Dingen jetzt wegen auch dieser Serie, die jetzt auch wieder abgesetzt wurde. Man merkt, es fällt ihnen auch gar nichts mehr ein irgendwie. Aber es war dann am Ende, wenn du es spielst, dann doch so, dass ich dachte, ah ja, scheiße, irgendwo nostalgisch kriegt man mich halt schon mit dem Sounddesign, wie das irgendwie aussieht. Das, allein die Star Wars Fonts zu sehen in den Menüs finde ich halt schon leider geil. Damit kriegt man mich leider. Und deswegen sage ich jetzt doch irgendwie am Ende des Tages ein Pluspunkt, aber am Anfang war ich eher so, ugh. Keine Ahnung, ob ich dieses Star Wars-Ding spielen will.
Also meine Frage zielt darauf ab, was wäre denn jetzt, wenn das jetzt kein Star Wars-Spiel wäre? Also ich meine, die Mechaniken, die du jetzt beschrieben hast, sind ja schon ganz gut, aber oder klingen zumindest spannend, aber wenn das jetzt eine neue IP wäre, wäre das dann trotzdem auch so ein, also ein Erfolg ist es ja jetzt momentan, oder wird es dann eher schlechter bewertet werden, meint ihr?
Ich glaube, es hätte nicht so einen Startvorteil, aber ich glaube schon, dass sich das zum Geheimtipp mausern könnte. Ich glaube, was eher hinderlich ist bei diesem Spiel, ist der Publisher, dass alle denken, das ist ein Ubisoft-Spiel. Mhm. Und dass, wenn das rauskommen würde, ohne dieses Label, ah ja, okay, Producer, so brought you Assassin's Creed Mirage und so weiter und so fort. Und Far Cry 6, dass man da gar nicht auf die Idee kommen würde, weil ich finde, es hat Vorschusslorbeeren verdient, es hat ein bisschen Vertrauensvorschuss hat es eigentlich verdient.
Also ich möchte noch was zu Star Wars sagen, weil ich finde tatsächlich, das Universum zahlt da schon kräftig drauf ein, und zwar deswegen, weil es ein Star Wars Universum ist ohne diese Machtscheiße. Also es nimmt sich sozusagen das, was cool ist an dem Star Wars-Universum, also so, hey, irgendwelche Diebe, irgendwelche dunklen Gassen, irgendwelche verrauchten Clubs, irgendwelche absurden außerirdischen Kostüme, keine Ahnung. Also das ganze Zeug nimmt es sich halt und lässt halt diese ganze Machtscheiße, diese ganze religiös-esoterische Bullshit-Scheiße, lässt das halt weg so. Ja.
Es ist endlich Han Solo the Game, oder? So ein bisschen.
Ja, genau. Und deswegen fand ich dann nämlich auch ganz cool, das zu haben. Und ich möchte noch mal unterstreichen, was der Christian sagt, weil das Spiel hat einen Metascore von 76. Und das ist keine 76. Also das Spiel ist besser. Ja, das ist eine 82, 83, irgendwie so in dem Bereich. Und naja, also ich glaube, zum einen war das, glaube ich, ein bisschen unglücklich von Ubisoft. Denen sind ja diese Keys ausgegangen, diese Bemusterungskeys. Und irgendwie war es dann so, dass die Leute das gar nicht lang genug spielen konnten. Und zweitens glaube ich echt, also so wie halt bestimmte Studios so einen Bonus haben, also keine Ahnung, wenn Nintendo irgendein Spiel macht, ja, dann sagen alle, das ist ein Meisterwerk, egal wie gut oder wie schlecht das ist. Und das gibt's aber auch negativ. Und ich glaube, darunter leidet Ubisoft. Also ich glaube, es gibt einen Anti-Ubisoft-Bonus oder Malus, einen Ubisoft-Malus gibt es. Wenn dieses Spiel von Sony rauskommt, dann ist das eine 84 so im Metascore oder so oder vielleicht sogar noch höher. Aber ich glaube, es gibt einfach einen Ubisoft-Malus von 7 bis 8 Punkten.
Weil sie halt
den hat sich aber Ubisoft auch zu Recht eingetreten über all die Jahre. Also den gibt es berechtigterweise. Aber bei einem Spiel wie Star Wars Outlaws, das jetzt nicht alles neu erfindet, aber halt ein sehr kompetent gemachtes Story-Action-Adventure ist irgendwie ist das natürlich dann ein bisschen schade, also auch für die Entwickler.
Was bei uns im Forum, also bei uns im Discord oft bemängelt wird oder was ich auch gelesen habe, sind die Stealth-Missionen, die so furchtbar nervig sein.
Ja, aber die sind, ich hasse ja Stealth und selbst ich kann damit leben. Okay.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich wusste auch, dass da du sehr allergisch drauf bist. Da bin ich nämlich auch allergisch, wenn man dann wieder zurückgesetzt wird.
Also wäre schon geiler gewesen, wenn es nicht dabei wäre, aber ist schon okay. Also
sehr gut. Okay, dann freue ich mich drauf.
Kein Dealbreaker. So.
Sehr schön. Das werde ich nämlich jetzt auch als nächstes spielen. Da freue ich schon sehr gespannt drauf. Seid ihr fertig, oder? Kann ich zum nächsten spielen?
Ja.
Ich habe währenddessen vor der Gamescom noch zum Glück Black Myth Wukong spielen können. Das kam kurz vor der Gamescom raus. Du hast schon From Software, haben wir gerade schon genannt, geht in die Schiene so ein bisschen. Also ist in der Sparte Souls Games verortet, würde ich sagen. Zumindest auch, was die Erwartungshaltung ist. Man merkt dann aber relativ schnell, es ist nicht ganz so knüppelhart wie ein From Software Spiel. Es nimmt aber so ähnliche Elemente auf. Also so wie man jetzt bei Star Wars eben diese Ubisoft Formel erwartet, schaut man Black Myth Wukong an und denkt sich, alles klar, China, chinesisches Studio, versucht jetzt eben da so ein Action-Game zu machen mit Souls-like-Elementen. Es ist aber sehr, sehr, sehr viel mehr ein Character-Action-Game. Also man hat einen Charakter, so einen Affen mit so einer Stange bewaffnet, der durch die chinesische Mythologie, das beruht auf dieser sehr, sehr, sehr bekannten Sage Journey to the West, hat auch schon manche andere Spiele, Dragon Ball und so, greifen diese Mysterien ja irgendwie auch auf. Das ist ein Spiel, was da sehr drin lebt und unfassbar gut aussieht. Also es ist, glaube ich, eins der hübschesten Spiele, die ich wirklich je gesehen habe. Unfassbar viel Details, unfassbar tolles Gegnerdesign. Und es konzentriert sich einfach komplett auf eine Sache, nämlich auf Action und Kampf. Ja? Die Story, die Lore, das ist alles so drin, aber du verstehst null, um was es geht, wenn du nicht diese Sage schon kennst. Also du erkennst halt vielleicht ein paar Figuren. Ich weiß, dass da eben dieser Affe irgendwie sich an den Göttern rächen will, aber das war's dann auch schon. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst in dieser Mythologie, kannst du da schon mehr rauslesen. In China ist es ein irrer Erfolg, weil es eben halt auch aus dem Land ist, für das Land gemacht worden ist, aber trotzdem eben auch den westlichen Markt anspricht. Es ist ein sehr kompetentes Actionspiel. Es ist jetzt nicht auf dem Level, wie jetzt die From-Software-Spiele sind, was so die Verzahnung und die Verschachtelung angeht und so. Aber es ist ein richtig hübsches, tolles Action-Game. Und es ist eben auch nicht so schwer. Also ich bin da auch gut durchgekommen, habe viele Feinde irgendwie auch beim ersten Versuch schon erledigen können. Es gibt viel zu entdecken. Also das ist definitiv in meiner Top 10 dieses Jahr. Es ist wirklich toll geworden. Ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil am Anfang, als es letztes Jahr auf der Gamescom aufgeschlagen hat mit der ersten spielbaren Demo, habe ich gedacht, ne, das ist halt so ein Copycat-Game. Ja, also war natürlich auch ein bisschen Vorurteile, natürlich, klar. Aber es sah halt in der ersten Demo aus, als versuchen sie einfach eins zu eins diese Souls-Games nachzukopieren mit einem eigenen Stil. Es sah ja trotzdem gut aus, aber sie haben es geschafft, da eine eigene DNA zu entwickeln und ein eigenes Spiel draus zu machen. Und deswegen kann ich das allen nur ans Herz legen, die schöne Action-Spiele mögen, die sich da voll auf den Kampf konzentrieren wollen. Man hat da wirklich auch sehr unterschiedliche Kampfstile drin, die man da entdecken kann. Wir haben eine eigene Folge zugemacht, brauche ich jetzt gar nicht weiter ausholen bei Insert Moin, aber hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wie gesagt, also wenn man irgendwie eine Grafik-Whore ist und da so ein bisschen drauf abgeht, wie toll Spiele am PC aussehen können oder auch an den Konsolen, dann sollte man Black Myth Wukong mal ins Auge werfen.
Ins Auge werfen.
Yes.
Geil. Ins Auge drauf werfen. Ins genau. Auge nehmen. Sehr schön.
Ja, ich habe das auf jeden Fall fett auf der Liste. Aber ich werde jetzt auch noch warten, bis ich mein PC upgrade, um das zu spielen. Weil bald kommt ja hier Civilization raus und da brauche ich hier einen neuen Boliden.
Gut, das kommt sogar für die Switch raus.
Civilization?
7, ja.
Nee, das kann nicht sein. Da willst du nicht im Endgame sitzen und warten, eine halbe Stunde warten, bis da der Zug berechnet wird.
Nee. Aber Tactical Breach Wizards hat grafisch nicht so viel zu bieten. Und das könnte man sicherlich auch auf einer Switch spielen, oder? Wenn es das gäbe.
Das könnte man bestimmt auf einer Switch spielen. Das habe ich gespielt. Das ist ein ganz, ganz interessantes Spiel. Das wird dir, lieber Christian, auch gefallen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen.
Welches Spiel?
Tactical Breach Wizards.
Ja, das habe ich ja. Habe ich das gespielt?
Ja, steht zumindest dran.
Ach, das hast du gespielt?
Das habe ich gespielt.
Nein.
Ich hab da ein Kreuz und du nicht. Deswegen
wundert mich. Doch, ihr habt beide ein Kreuz.
Ja, also, ja, okay, das erklärt ja jetzt einiges. Naja. Also in Tactical Breach Wizards.
Ach so, Manu hat kein Kreuz.
Ach so, ja,
genau. Okay, alles klar.
Spielt mal eine Gruppe von so GSG-9 Streitkräften, sage ich jetzt mal, die halt zaubern können.
Wie der Name schon sagt, ja.
Und du gehst halt in so Räume rein, befreist Geiseln und erschießt Terroristen, bist aber Zauberer.
Geil.
Ja, und das Geile ist, einer von denen kann immer in die Zukunft sehen. Und dann ist das so ein bisschen wie bei, wie heißt das Kartenspiel? Slay the Spire. So ein bisschen, dass du immer siehst, was am Ende des Zugs passieren wird. Und du kannst dann deinen Run optimieren. Also stell dir vor, du könntest bei XCOM einfach sehen, was nach der Runde passiert. Genau, wer wohin schießt. Und dann kannst du nochmal zurückgehen, alle Züge zurücknehmen und versuchen, den optimalen Run zu finden. Und das finde ich total geil.
Und das kann man beliebig oft machen, die Fähigkeit?
Ja. Okay.
Ist aber führt natürlich ein bisschen dazu, dass so das Spiel so ein bisschen ein falsches Versprechen hat, weil ich habe es natürlich deswegen gespielt, weil es genauso aussah wie so ein XCOM oder sowas. Aber es ist ja eigentlich ein Puzzlespiel, oder, Christian?
Es ist mehr Into the Breach als XCOM?
Ja, genau.
Ja, genau.
Into the Breach ist es vergleichbar. Super interessant. Du hast halt bei jedem Level so ein Aha-Erlebnis, wo halt irgendwas Neues eingeführt wird und du musst dir dann was einfallen lassen. Aber es ist ein Puzzlespiel, ne? Also man muss ein bisschen rumprobieren. Es gibt in der Regel so ein oder zwei Lösungen für so ein Level und man darf da halt jetzt nicht so ein XCOM erwarten, das ja viel vom Zufall abhängt und so, sondern hier gibt es in der Regel eben eine bestimmte Lösung zum Ziel. Aber es ist cool. Also mir hat das eigentlich auch ziemlich gut gefallen.
Genau, und das Spiel motiviert dich auch sehr, diese eine spezifische Lösung zu finden, indem es ja noch Collectibles freischaltet, wenn du es halt schaffst, das jetzt in einem Zug zu lösen, ohne eine Granate zu werfen und so weiter und so fort.
Genau. Cool. Ja, hatte ich auf jeden Fall auf meiner Liste. Wie gesagt, Gamescom-Urlaub und so habe ich jetzt dann fallen lassen, weil viel anderes zu tun war. Aber sieht sehr, sehr spannend aus. Cool. Ich habe ein totales Quatschspiel gespielt. Hatte ich so Bock drauf. Ich bin ja so ein bisschen, also kann man ja gar nicht so laut sagen, aber ich habe irgendwann mal während der Corona-Phase, als ich mit Corona flach lag, angefangen, Trash-TV zu gucken, was ich vorher mal verachtet habe. Und seitdem bin ich da so ein bisschen hängen geblieben auf Are You the One und Ex on the Beach und so. Aber sage ich nur euch, sage ich nicht laut. Und jetzt gab es ein Spiel, was rausgekommen ist, The Crush House von Devolver, was quasi dieses Genre aufgreift. Also man ist ein Produzent, ein Kameramann in einer Reality-Trash-Show. So, ja. Und dann kriegst du die Aufgabe, du bist jetzt hier der neue Kameramann oder Kamerafrau. Du bist die Person, die quasi die Leute filmt und du bist aber gleichzeitig Regisseur. Also du bist das in Personalunion, du gehst in dieses 3D-Haus rein, da ist dann halt eine Küche, da ist oben ein Gymraum, da ist ein Badezimmer und so weiter. Und dann suchst du so Kandidaten aus für eine Trash-TV-Sendung, kannst das zusammenstellen, wie du möchtest. Die haben dann alle so ein Profil, so, keine Ahnung, der eine ist halt der schüchterne Nerd, die andere ist irgendwie die Schminktussi, die also erfüllt halt alle Klischees. Der andere ist der Bodybuilder, der ein bisschen blöd im Kopf ist und so weiter. Und dann stellst du die so zusammen. Und Regel Nummer eins ist so ein bisschen wie beim Fight Club, du darfst dich nicht einmischen. Ja? Reality-TV, du hältst nur die Kamera drauf und dann fangen die halt an zu flirten, dann fangen die an zu streiten und so weiter. Und dann musst du immer selber
auch. Ja, genau so funktioniert der Reality-TV, genau. Dass sich da niemand einmischt.
Genau. Und dann steht da ganz groß so ein Schild, never talk to the candidates. Und dann filmst du und dann kannst du natürlich, musst du halt Geld verdienen, du musst dann immer Werbung schalten, musst zwischendurch auch mal, da gibt's dann so, wie diese Glump-Soda, die bei Böhmermann war, gibt's immer so schlechte Fake-Werbung, die du dann so einspielen kannst. Also total witzig, das ist so die Prämisse. Und dann kommen aber immer so kleine Aufgaben. Also du hast dann Zielgruppen, die bestimmte Dinge von dir wollen. Du siehst dann gerade, wer zuguckt. Also dann hast du die Fußfetischisten zum Beispiel als Zuschauer zugelost. Und dann musst du ganz viel Füße filmen. Und oder Ärsche. Oder Leute, die Streit sehen wollen. Oder dann schauen irgendwie die Hausfrauen zu, die wollen dann die Küchengeräte. Also völliges Klischeespiel. Es nimmt sich total selbst auf die Schippe. Und oder die Verschwörungstheoretiker, dann musst du Satellitenschüsseln filmen, die dann denken, da ist irgendwie eine Verschwörung am Laufen und so weiter. Und immer wenn du diese Objekte auf Bild einfängst, während du gerade drehst, kriegst du dafür Punkte und du musst halt innerhalb eines Tages es schaffen, dass diese Punkte sich erfüllen, damit die Zuschauer nicht abschalten. Wenn du die Zuschauerquote nicht erreichst, wirst du gefeuert und dann endet quasi der Tag und du musst von vorne anfangen. Total witzig. Und dann läufst du da durch dieses Haus, versuchst den Streit zu filmen oder den ersten Kuss zwischen zwei Leuten zu erwischen. Und das Geile ist jetzt daran, das Spiel nimmt sich nicht ernst. Es hat dann auch so noch so eine Meta-Ebene, dass du dann, wenn ihr den Trailer seht, seht ihr da schon ein bisschen so ein typisches Devolver-Game. Da ist natürlich dann nachts, wenn die Dreharbeiten vorbei sind, gehst du natürlich zu diesen Kandidaten hin und die geben dir dann nochmal eine gesonderte Aufgabe. Und dann stellst du nach und nach fest, dass da wirklich so eine Verschwörung in diesem Haus ist, dass du, wie soll ich das jetzt sagen, ohne zu spoilern, also dass da nicht alles, das ist kein echtes Reality-TV, was da passiert, sondern da passieren andere, auch leicht gruselige Dinge. Und du willst dann im Endeffekt aus diesem Haus natürlich auch entkommen, so aus dieser Schleife. Hat so ein bisschen so eine Time-Loop-Mechanik. Total witziges Konzept und hat mir total Spaß gemacht. Auf so eine ulkige, skurrile Art und Weise ist das, finde ich, ein tolles Spiel, weil es so eine komplett neue Spielmechanik hat, mit dieser Kamera wirklich in dieser 3D-Welt rumzulaufen und diese Ereignisse einzufangen. Fand ich total irre. Also hat mich sehr gefesselt, zwei Tage lang. The Crush House.
Klingt geil. Mhm. Also klingt wirklich geil.
Ja, ist wirklich lustig. Ich wünsche mir jetzt tatsächlich das noch in größer. Also so, habt ihr diesen neuen Sims-Klon gesehen, der so ultra realistisch aussieht? Insoy, war auf der Gamescom ein Riesenthema.
Ja, von Krafton, oder?
Ja, genau. Und so ein Spiel, also The Crush House hat eher so eine Low-Poly-Perspektive, Optik, sieht eigentlich ein bisschen scheiße aus, so insgesamt. Aber so ein Spiel mit dieser Spielmechanik, mit diesem echten Reality-Trash-TV-Format, also vielleicht auch mit echten Lizenzen oder so, weißt du, dass man so verschiedene Formate entwickeln kann, schickt man die in den Dschungel, müssen die Aufgaben machen. Also ich fände, das wäre eine geile Mischung. So ein Management-Game, so Mad-TV-artig mit Trash-TV und dann wirklich auch mit Kandidaten und diese Management-Ebene so reinzubringen, aber dann eben auch selber zu drehen und zu filmen, fände ich total cool. Also es wäre ein super
mega Spiel. Gut. Ja, mega gut.
Gut, du hast den dritten Teil gespielt einer kleinen putzigen RPG-Serie namens Cat Quest, Cat Quest 3.
Ja, ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, weil Cat Quest 3 ist im Prinzip wie Cat Quest 2 und Cat Quest 2 ist wie Cat Quest 1. Cat Quest, wer das nicht kennt, also ich sag mal so, das ist so dumm, also es ist ein so dummes RPG, da kann man dagegen, glaube ich, sogar Diablo und Doktortitel verleihen. Also es ist wirklich sagenhaft dumm, aber es macht Spaß. Also es ist so ein ganz, ganz straightes Action-RPG. Du bist irgend so eine kleine Katze. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Diesmal ist irgendwas mit Piraten. Du läufst über irgendwie so durch die Landschaft, schlägst halt irgendwelche Monster, die lassen was liegen. Dadurch wirst du halt dann stärker oder sammelst halt IPs und schaltest neue Fähigkeiten frei und so weiter und so fort. Das ist ein sehr dummes, sehr geiles Podcast-Spiel. Mhm. Also richtig schön was zum Nebenbeispielen. Es gibt eine Demo, also wer sich das angucken will. Also ich habe jetzt auch beim dritten Teil die Demo nur gespielt, weil ich kann das von mir selbst nicht rechtfertigen, dafür Geld auszugeben. Aber wer sich das halt angucken will, es gibt eine Demo, da kann man das spielen, und Cat Quest 1 und 2, die, wie gesagt, wenn man auf solche Spiele steht, auch sehr spielenswert sind, die gibt es auch in diesem PlayStation Game Pass, wenn mich nicht alles täuscht.
PS Plus, ja.
Genau.
Genau, aber Arco hast du ein bisschen länger gespielt im Urlaub?
Ja, bei Arco habe ich auch nur die Demo gespielt. Die ist, ja, aber bei Arco, da wird es nicht bei der Demo bleiben, weil das Spiel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also Arco ist so ein Indie-Rollenspiel, spielt irgendwo so in Zentral, in Mittelamerika. Man ist da so unterwegs mit so einer Karawane und so. Und das ist halt wirklich so, also so Indie, wie man sich's vorstellt. Also das ist so, also hat halt so Pixelgrafik, und die Musik ist halt so wie, weiß ich nicht, Band of Horses oder sowas, ja, so eine typische melodische Indie-Mucke. Es hat irgendwie so ein, finde ich, wie soll ich das sagen? Also so ein bisschen so nostalgischen, aber auch so ein bisschen traurigen Vibe. Also das ist, also resoniert, finde ich, ziemlich schön so in einem. Naja, und was macht man da? Man löst dort Quests. Es hat ein relativ interessantes Kampfsystem auch, das ich so woanders auch noch nie gesehen habe, nämlich so eine Mischung aus Echtzeit und Runde. Also du kämpfst halt gegen Gegner, du hast bestimmte Fähigkeiten und bewegst dich in so einem Kampf irgendwie in Echtzeit über die Karte, aber wenn du dann angreifst, dann wird es oder schießt, dann wird irgendwie dann wird es quasi eingefroren, und dann musst du quasi deine Angriffe, man sieht das so von oben, musst du dann relativ gut timen. Also, wie gesagt, Arco, ich glaube, hat auch 9 von 10 Steam bewährt, also Steam-Dings, und eine 84 als Metascore. Ist tatsächlich ein schönes, kleines Indie-RPG mit ein paar netten Ideen, mit cooler Musik, interessanter Ästhetik. Also, wer auf sowas steht, der kann sich das wirklich mal anschauen. Wie gesagt, die Demo geht auch relativ lang. Also, da würde ich wirklich empfehlen, sich das mal herunterzuladen.
Ist vom Publisher Panic, die wirklich total auffahren gerade, gell? Also die machen richtig cooles Zeug in letzter Zeit.
Was haben die denn sonst noch so gemacht?
Die haben Thank Godness You're Here rausgebracht neulich. Firewatch natürlich, das bekannteste Untitled Goose Game. Und Arco reiht sich da jetzt auch ein, genau. Ja. Schön. Das war es eigentlich mit den Hauptspielen, die wir gespielt haben. Vielleicht noch auch interessant für euch. Alle Spiele sind natürlich in der Liste auf community.wasted.de. Sins of a Solar Empire 2 kam zum Beispiel raus, wenn ihr auf solche etwas größeren, auch Echtzeit, Mischung aus Echtzeit und Dingsbums steht. Concord lassen wir mal einfach aus Sarkasmus in der Liste drin, weil wir zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade eben erfahren haben, dass Concord, das neue Multiplayer-Spiel, was für die PlayStation von Sony gepublished wurde, rauskam, nur 2 Wochen, nachdem es erschienen ist, gestrichen wird. Also die Server werden abgeschaltet, Concord hat keine Zukunft erstmal, wird wahrscheinlich aber als Free-to-Play-Spiel wahrscheinlich weitergehen. Aber was für ein Desaster für Sony, dieses Concord. 25.000 Einheiten haben sie nur verkauft, und da stecken ja Millionen drin.
Ja, schade für das Studio, aber es ist mir irgendwie persönlich, ist mir auch ein bisschen egal. Also ich meine, für mich ist es so, just another Team-Shooter, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, da reicht den meisten Leuten einer oder zwei, keine Ahnung, irgendwie so ein Service-Game, who cares about irgendwie just irgendein Service-Game von irgendwelchen Overwatch-Machern, okay.
Ja, also, es ist halt voll am Markt so, vorbei entwickelt, finde ich.
Also, ja, Genau, und also weiß ich nicht, ich kann da nicht, ich bin da nicht so emotional dabei. Also ich finde das aus so einer Wirtschafts-Games-journalistischen Perspektive interessant, also was da genau schiefgelaufen ist und wie kann so etwas so schief laufen. Aber weiß ich nicht, also wenn ich das vergleiche mit, was war denn nochmal dieses Vampirspiel?
Redfall, ja.
Genau, also wenn ich das vergleiche mit Redfall, wo das halt ein Studio dahinter stand, das halt, also Arcane, die halt einfach großartige Singleplayer-Spiele gemacht haben und plötzlich machen sie halt dann dieses Redfall irgendwie in so einem Genre, das mich halt auch nicht so interessiert und fallen damit voll auf die Nase und sowas. Da bin ich dann tatsächlich investiert, auch emotional. Aber Concord, er hat mich nie interessiert, wird mich nicht interessieren.
Wirklich schade für die Leute, die da so viel.
Genau, Arbeit schade haben. Für die Leute, aber nicht schade für mich.
Nee. So. Endzone 2 kam raus in Early Access und Rattenreich in Early Access. Die lassen wir jetzt mal raus, weil keiner von uns einschätzen kann, ob die jetzt schon gürtelwürdig sind. Also Endzone 2 wäre es, glaube ich. Ich habe es bei IGN haben wir einen Test quasi von der Early Access Version. Elena war recht angetan davon. Scheint schon recht kompetent zu sein, wenn man eben dieses Setting mag. Aber ich nehme es jetzt erstmal raus. Vielleicht warten wir dann noch bis zum Release, wenn wir es jetzt noch nicht groß einschätzen können. Sind noch viele andere interessante Titel rausgekommen. Ich habe ein bisschen in Creatures of Ava reingespielt, auch ein ganz putziges, so eine 3D-Welt, sieht wirklich schön aus, hat so ein bisschen Puzzle-Plattformer-Ästhetik mit so ein bisschen Pokémon-Sammeln. Und Dustborn wollte ich euch noch ans Herz legen, wenn ihr so Spiele wie von Telltale vermisst. Das ist wirklich super interessant. Ich habe da auch die Demo gespielt und dann das Hauptspiel noch nicht ganz durch, aber das geht so, das ist so die Fortführung von den Telltale-Games. Also man spielt eine sehr diverse Gruppe von Leuten, die in so einer Postapokalypse, naja, nicht Postapokalypse, in einem faschistischen USA der Zukunft, wo dann wirklich ein Trump-artige Figur quasi Präsident wird und Leute verfolgt werden, da versuchen die zu fliehen. Ist so ein Roadtrip-Abenteuer. Und ähnlich wie bei den Telltale-Spielen sieht so ein bisschen aus wie Borderlands Telltale, also mit dieser Schattierung der Grafiken und dem Cell-Shading-Look. Und das Dialogsystem funktioniert so ein bisschen ähnlich. Also du spielst eine Person und kannst dann eben mit deinen Leuten reden und hast dann auch so einen Echtzeit-Counter. Schweigen ist zum Beispiel auch eine Option und die Leute erinnern sich daran, wie du drauf reagiert hast. Und es kommt noch so eine mystische Perspektive dazu, dass du quasi dein Machtwort einsetzen kannst. Also deine Gruppe sind so Mutanten, die so Fähigkeiten haben, die aber unentdeckt bleiben wollen, aber du kannst diese Fähigkeit einsetzen. Also eine Person, so ein bisschen wie bei X-Men oder so. Eine Person ist halt stark, damit kannst du so Puzzles lösen, kannst ein Garagentor aufbrechen. Du kannst aber auch mit deiner Macht quasi den Tankwart überreden, dir das Tor aufzumachen. Also so ein bisschen Adventure-mäßig. Tolle Geschichte, also sehr story-driven auch. Die Charaktere sind wirklich sehr, die Story ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil es geht darum, diese Personen eine Bindung mit denen aufzubauen. Ja? Je nachdem, wie stark du dann eben mit denen in Dialog trittst, welche Personen du mehr Gespräche führst, kriegst du sehr viel über diese Geschichten raus, hast auch dann so Entscheidungen, die du treffen kannst und dann hast du zwischen den Kapiteln entsteht dann immer so ein interaktiver Comic. Also du hast dann richtig wie so ein interaktives Comic-Heftchen, so ein PDF, wo du dann siehst, wie du dich entschieden hast und ähnlich wie bei den Telltale-Spielen kannst du dann sehen, wie sich andere Menschen entschieden haben, die eben, keine Ahnung, vor der Polizei dann abgehauen sind, statt anzuhalten. Also, wenn einem diese Art von Spielen verloren gegangen ist und man da Bock drauf hat, schaut euch Dustborn an. Das ist ein kleiner Geheimtipp diesen Monat, würde ich sagen.
Gut.
Jo, das war's. Alle Spiele findet ihr, wie gesagt, auf community.wasted.de. Könnt dort abstimmen, was der nächste Gürtelträger wird oder ob Cozy Space Survivors in weitere Höhenflüge weiterfliegt. Und dann würde ich sagen, wagen wir noch einen kurzen Ausblick in den September, weil ich glaube, selbst wenn sich Cozy Space Survivors über den August rettet, spätestens im September ist Schluss damit.
Ja, jetzt ist mal Schluss, weil heute kam ein paar Tagen kommt Space Marine 40K raus. Mhm. Das ist geil. Astrobot kommt raus, Frostpunk 2 kommt raus.
Ja, natürlich, vor allem Frostpunk 2 kommt raus. Ja. Also, dass du das als drittes nennst, ist ja komplett absurd. So, der September, der Monat, wo Warhammer 40K Space Marine 2 rauskommt. Nein, das ist der Monat, wo Frostpunk 2 rauskommt, der Nachfolger des vermutlich besten Aufbauspiels der 10er Jahre.
Nee, es kommt auch Age of Mythology Retold, kommt auch raus. Da habe ich viel mehr Bock drauf, mein Freund.
Du kommst viel mehr Bock drauf. Podcast raus.
Ja.
Und weißt du, worauf ich Bock habe? Der kühne Knappe. Das ist doch mal ein Spielename. The Plucky Squire.
Den kann ich aussprechen.
Ja, das ist geil.
Das ist so gut. Da habe ich die Vorabversion gespielt, die ersten 2 Stunden. Das wird so toll. Und das ist auch echt ein fieser Monat. Also der kühne Knappe, The Plucky Squire, tritt gegen Astrobot an und gegen, da kommt doch noch so ein Plattformer. Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall die gegeneinander. Und Frostpunk 2 kommt raus, aber auch der Civilization-Klon, ARA History Untold, soll doch auch jetzt im September kommen von Microsoft. Also das wird ein knaller Monat. Ach ja, und natürlich, wie kann ich es vergessen, das neue Legend of Zelda, wo man wirklich auch Zelda spielt. Echoes of Wisdom, das kommt ja auch noch im September.
Okay, krass.
Das wird ein krasser Monat,
ja. Ja, geil. Also The Plucky Squire, da kann ich dir nicht sagen, wie sehr ich mich darauf freue. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich jemals ein schöneres Spiel gesehen habe. Das sieht so toll aus. Richtig Bock drauf.
Und sieht so aus, es spielt sich auch so kreativ. Ja? Also diese 2D-Plattform und dann hüpft man aus dem Buch raus und so, das wird ganz, ganz toll. Und bei Legend of Zelda habe ich auch große Hoffnungen. Und wahrscheinlich wird es dann am Ende irgendwas Fantasy Map Simulator, so wie ich unser Forum kenne. Oder Puffin Plains oder irgendein No-Name-Titel. Aber es liegt in eurer Hand und wir freuen uns auf den September. Community.wasted.de geht's zum Abstimmen, wenn ihr noch mehr Folgen hören wollt zu Spielen, wie zum Beispiel Signy All Guns Blazing, was diesen Monat rausgekommen ist, dann schaut doch mal bei Insert Moin vorbei, da haben wir ganz viele Folgen noch zu den Titeln, die wir heute nicht erwähnt haben, dann könnt ihr euch dort noch ein bisschen fortbilden und eure Meinung prägen und dann bin ich sehr gespannt, was nächsten Monat gewinnt. Dann sage ich Tschüss an der Stelle, bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis dann, ciao.